Hackern, der deutsche Podcast rund um Microsoft Cloud Technologie. Ja, Hell is in the Cloud. 12. Folge schon, Marco. Wir haben das Dutzend voll sozusagen. Heute an diesem wunderschönen Frühlingstag.
Draußen den wir schon ausgiebig genutzt haben. Ja. Zumindest ich.
Ich habe es gesehen im Video. Du saßt auf der Terrasse und hast dir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen.
Genau, ich war froh, dass das Meeting jetzt nach 1,5 Stunden fertig war. Aufgrund meiner Kopfbehaarung führt das sonst schnell zu Sonnenbrand. 1,5 Stunden haben gereicht.
Mir blättert auch immer noch der Kopf irgendwie, seitdem ich in Israel war. Hab da auch zu viel Sonne abbekommen.
Das sind Luxusprobleme, Wahnsinn, ne? Die wir haben. Die Kollegen haben auch alle ganz verdutzt geguckt, dass ich bin ja einer, der quasi fast immer Video anhat im Podcast, entsprechenden Calls. Und genau, die ersten da so, oh ja, lass das aber gut gehen. Als der Carsten es gesehen hat, ist er dann ja auch gleich rausgekommen. Das war schon lustig. Man muss ja seine Arbeitsmittel perfekt einsetzen, oder?
So ist es, so ist es. Ja, lass uns mal mit den News anfangen. Was haben wir denn heute? Ich habe hier eine News mitgebracht, die heißt, Office Lens ist jetzt in Outlook for iOS. Mhm. Ja, also das heißt, die fangen jetzt doch an, irgendwie so die kleinen Apps irgendwie so ineinander zu integrieren. Das wird man vielleicht noch häufiger sehen. Ich glaube, in Dings ist es ja auch eingebaut, in OneDrive.
Also irgendwie kommt es mir vor, als wäre Office Lens mittlerweile überall eingebaut, genau. Mhm. Genau. Genau, OneDrive ist es mit eingebaut. Und gut, macht aber auch Sinn im Endeffekt, wenn du schon irgendwas capturen willst. Irgendwie seitdem ich, wie gesagt, ja ein modernes Smartphone habe, kein Windows-Phone mehr, merkt man das erstmal, wenn du dann irgendwie eine Mail schreibst und willst was attachen, dann kannst du die Kamera machen. Die Kamera zeigt dann schon die Bilder an, die du gerade eben gemacht hast. Das heißt, du hast die volle Range an Zugriffen und da drinnen dann auch nochmal zu sagen, hey, bevor ich die Visitenkarte, die verschicken, vorher mit der Lens-App scanne, um dann wieder rauszufinden, wo das Bild liegt, ist so ein Ding natürlich schon geil.
Also meine Frau wollte sich einen Scanner kaufen, weil sie da so im Büro da verschiedenste Anforderungen hat, öfters mal was einzuscannen. Dann habe ich ihr die Funktion in OneDrive gezeigt, habe ihr das so eingerichtet, dass im Prinzip jeder Scan sofort auf ihrem Desktop am Windows-PC dann landet. Also sie scannt mit dem Handy und die Datei sofort auf dem Desktop. Damit war der Bedarf eines neuen Scanners verschwunden.
Und deutlich Platz sparen. Ne? Gibt es ja immer noch mal was, wenn so ein Bild rein theoretisch ein bisschen gestratet wird, je nachdem, wie gefaltet das Papier ankam. Ja. Dafür hat es aber, wie gesagt, ganz, ganz viele andere Vorteile alleine. Das, in der Regel müsste ich erstmal alle 38 Dokumente, die oben drauf liegen, runterregen vom Scanner, damit man überhaupt an den Scanner kommt. So sieht es bei uns beim Drucker aus.
Genau. Nee, das Handling ist auch viel cooler eigentlich. Also ich finde es schon auch einen guten Workflow.
Genau, und wenn wir schon beim Scannen sind, ich nehme mal meine News. Microsoft war jetzt quasi auf der Enterprise Connect, meinem Verständnis nach, eine Veranstaltung, wo es auch Auszeichnungen gab. Da hat auch Teams was gewonnen. Aber das viel Spannendere als da ein Award war quasi tatsächlich die Menge an Nachrichten, alt wie neu, die sie da quasi nochmal rausgezaubert haben. Wir verlinken euch nochmal den Tech Community Post dazu. Und unter anderem ist dann auch da dein News drin aufgegangen. Finde ich immer wieder genial. Wir hatten ja schon eine Session zu Team Room System. Content Cameras and Intelligent Capture. Krass, oder?
Ja, also ich habe das Video mir angeschaut. Nee, es ist kein Video, das ist ein Foto gewesen, glaube ich, ne?
Ja, genau, so ein GIF, glaube ich, wo so eine Person dann vor das. Also der Hintergrund ist, egal wie digital wir sind, es gibt immer noch Whiteboards in den Meetings, die nicht digital sind und Microsoft versucht das jetzt zu lösen, indem sie quasi eine zusätzliche Kamera aufstellen und damit das Whiteboard quasi abfotografieren und Personen, die, also damit bringen sie das quasi in den Meetingraum mit rein, plus mit einer entsprechenden Intelligenz wahrscheinlich viel AI dabei, dann die Person dann auch rauszurechnen, wenn sie davor steht, sodass die Leute quasi, die remote teilnehmen, quasi dann eben nicht nur den Rücken der Person sehen, sondern die wird so halb transparent und glaube sogar irgendwie raus, so ein bisschen rausgerechnet von der reinen Körperkontur. Das ist schon eine ziemlich abgefahrene Sache.
Ja, das muss man sich anschauen. Wir haben das mal verlinkt. Man sieht also die Person, die Umrisse, und die sieht so transparent aus, wie du sagst. Und man kann also den Hintergrund, also sprich das Whiteboard, vor dem die Person steht, sehen, sieht also die Inhalte und sieht auch, wie sie schreibt. Oft ist es ja auch so, dass die Hand das verdeckt, was du schreibst. Ja. Und auch dieses Problem wird dadurch eigentlich aufgehoben. Du siehst es. Also eine ziemlich coole Idee, finde ich.
Ja, finde ich auch richtig gut. Genau.
Ja, in dem Zusammenhang haben wir ganz kurz vielleicht noch, wo war denn eigentlich die Konferenz?
Online. Nee,
Online.
keine Ahnung, tatsächlich habe ich nicht
Okay,
geguckt.
alles
Ich habe
klar.
auch am Anfang auch gedacht, was jetzt los ist. Es ist ja jetzt quasi unser Lieblings-MVP, Olli Kieselbach, ist ja gerade die Woche in Redmond gewesen. Und ich dachte ehrlich gesagt, dass sich entweder ein paar Leute nicht an NDAs halten und da jetzt Nachrichten raushauen zu Teams, weil es wirklich einfach eine Flut war. Mein Feedly war dann voll mit Kleinstinformationen aus den verschiedenen Newsdiensten. Bis dann halt irgendwann auch sagt, Microsoft Teams hat da irgendwie so einen Award gewonnen. Scheint irgendeine Messe zu sein.
Genau, weil da habe ich nämlich auch dann in Twitter verschiedenste Neuigkeiten gesehen rund um Teams und unter anderem gab es da auch ein Foto von dem Sync, der jetzt in Teams kommt, ja, was wir ja schon lange vermissen. Ich habe es ja schon öfters mal gesagt, wie arbeite ich mit Teams? Ich verwende die Kommunikationsmöglichkeiten rund um Teams, aber sobald es um Files geht, sync ich mir eigentlich per OneDrive die jeweiligen Doc-Libraries runter. Und wie ist da mein Vorgehen? Da gehe ich erstmal dann hier auf den Reiter Files in Teams und dann gehe ich auf Öffnen in SharePoint und dann, wenn ich in SharePoint bin, dann sage ich, sync mir mal bitte die Document Library runter. Platzprobleme gibt es ja keine mehr.
Potenziell musst du nochmal eine Ebene nach oben, damit du nicht im General Ordner bist, sondern die
Ja,
gesamte Library synkst,
richtig, richtig.
je nach
Also
Philosophie dahinter, ja.
mehrere Arbeitsschritte und die fallen jetzt dann wohl, so gab es schon mal einen Screenshot jetzt auf Twitter, nach und nach weg, indem sie jetzt einfach einen Sync-Button in Teams einbauen.
Sie machen sogar ein bisschen intelligenter, sie bauen nicht nur den Sync-Button ein, sondern sie nehmen die normale Action-Leiste, die quasi zu jeder Document-Library gehört, die du auch im Web siehst, dort mit rein, was nämlich dann zum Beispiel auch bedeutet, dass du einfach auf die Versionshistorie zugreifen kannst, der normale Sharing-Dialog dort reinkommt. Und unter anderem auch zum Beispiel eine Flow-Integration. Ja? Du erinnerst dich an letzte Folge. Für einfachste Approvals, die quasi dann machbar sind, dann kannst du halt aus Teams raus sagen, hey, für das Dokument hätte ich gerne jetzt mal ein Approval. Das sind vorgefertigte Activities, die mittlerweile zur Verfügung stehen, da muss ich nichts für tun. Und habe da tatsächlich die Möglichkeit, das eben voll integriert zu tun. Also es kann nicht schneller losgehen. Du hast jetzt gesagt, da war ein Screenshot. Ich habe das jetzt auch wieder gesehen, dass es wieder ein Announcement war, aber gefühlt announcen sie das seit fast ein Jahr, würde ich jetzt schätzen. Die SharePoint-Conference in North America geht jetzt bald wieder los und ich meine, da wurde das angekündigt oder es war Ignite. Dann ist nur ein halbes Jahr her, aber es wird echt Zeit.
Ja. Ja, ansonsten haben wir hier eine sehr coole News. Ich weiß nicht, ob ihr euch in letzter Zeit mal den Windows Calculator angeschaut habt. Der hat sich leicht verändert. Also ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, Marco, aber ich habe ihn mir wahrscheinlich schon lange nicht mehr angeschaut oder ich habe noch nie.
Seit der letzten Folge weiß ich, dass du dir nicht angeguckt hast.
Wieso, was war da? Ach so.
Die
Ja,
zwei
gut.
Jahre,
Lass es uns
27
bitte noch
Tage.
einmal aufwärmen. Ich danke dir.
Hey, du hast mir eine Steilvorlage gegeben. Entschuldigung.
Okay, also auf jeden Fall, da gibt es ein Menü auf der linken Seite, da habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben drauf gedrückt oder es gab es noch nicht, es gibt es noch nicht so lange, ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle sollte man da mal drauf drücken, oben links. Wie heißen diese vier Striche, die da übereinander liegen?
Hamburger hieß es früher mal, ja.
Hamburger, ja, wie auch immer.
Hamburger-Menü.
Es ist unglaublich, was man damit jetzt machen kann. Also du kannst Live-Currencies umrechnen. Also der holt sich da den aktuellen Kurs von sämtlichen Währungen und kannst die hin und her rechnen. Du kannst Daten, also Differenzen von zwei Daten irgendwie ausrechnen und eine riesige Liste an anderen Dingen. Also durchaus hilfreiches Tool, kann man im einen oder anderen Fall mal brauchen. Ist es nicht auch so, dass der jetzt irgendwie Open Source werden soll?
Exakt, der soll nicht nur, der ist Open Source. Das war jetzt das erste Projekt, das sie quasi Open Sourced haben, wo sie auch tatsächlich dann Contributions annehmen. Eine der ersten ist wohl, das ist mir, also ich verwende ihn auch nicht so oft, aber eine der Zahlen ist leicht verrutscht, war einen Pixel versetzt. Das hat wohl die Community auch schon länger bemängelt. Da gab es auf Twitter auch einen Screenshot, ich kann das ja nochmal raussuchen. Und das war eine der ersten Community Contributions, dass sie quasi den jetzt wirklich auch für alle Pixel-Nerds absolut gerade gezogen haben.
Okay. Nö, also interessantes Projekt, sollte man sich anschauen. Ja, dann noch eine weitere Neuigkeit von Mark Rusinovic. Einige werden den kennen, ehemals der ja, Erfinder zusammen mit einem Kollegen von diesen SysInternal-Tools, Process Manager und Regmon und so weiter. Hilfreiche Tools, die eigentlich mehr oder weniger jeder Windows-Admin auf der ganzen Welt kennt. Und die wurden dann irgendwann mal gekauft von Microsoft und er wurde, glaube ich, weiß nicht, ob er gleich von Anfang an, aber mittlerweile ist er CTO von Azure, soviel ich weiß.
Genau.
Und die Sys-Internal Tools, die lassen sie aber trotzdem nicht sterben, die halten die weiter am Leben und pflegen die auch weiter. Und da kommt auch immer mal wieder ein neues Buch raus, das heißt dann auch so Sys-Internals. Und vor einigen Jahren, ich glaube 2006 war das, haben sie ein Video gemacht oder eine DVD über das Buch, wo die beiden Herren so die Inhalte präsentieren. Und die haben sie jetzt kostenlos auf YouTube gestellt. Wir verlinken das mal hier in den John News. Kann man mal reingucken.
Genau.
Sieht ganz interessant aus.
Weil du gerade gesagt hast, genau, alle verbinden immer Marco Rosinovich mit den Sys-Internals, aber der hatte in der Regel, wie du ja gerade korrekterweise gesagt hast, auch jemand an der Seite, den man sich nicht erinnern kann.
Ja, ich weiß auch nicht,
Und das ist
wie
letztens auch auf Twitter passiert, dass ich glaube, entweder ging es um Buch oder es ging tatsächlich um die DVD. Und der Co-Autor hat sich dann endlich mal beschwert und hat gesagt, und von mir.
der heißt.
Und dann habe ich das tatsächlich mal durchgemacht und er hat es tatsächlich, der benutzt Twitter so gut wie nie, aber oft immer dann, um nochmal darauf hinzuweisen, dass auch er an sowas mitgemacht hat. Ich gucke nochmal, ob ich den rausfinde. Da habe ich mich echt weggehauen vor Lachen. Das zu lesen, kann ich mir vorstellen, wenn man im Schatten dann so einer Person steht.
Ja.
Das dann auch nochmal öffentlich zu machen.
Naja, ich meine, der Rosinovic ist ja schon ein cooler Typ. Also, wenn man da
Ja,
mal
der ist der
irgendwie
Hammer.
sich Videos anschaut von früheren Ignites, da gab es immer so dieses Motto, The Case of, glaube ich, hieß es. Und dann
Genau.
hat er halt irgendwelche Fälle beschrieben, wo bei seiner Schwiegermutter irgendwie ein komisches Verhalten auf dem Windows 97 PC war oder sowas. Und wie er dann mit seinen Sys-Internals-Tools herausgefunden hat, was da abgeht.
Genau.
Also, das ist schon ganz spannend.
Da gibt es auch ein paar echt, also gerade die Nike hat er tatsächlich fast auf jeder Ignite-Session gemacht. Ich suche auch nach jeder Ignite quasi immer wieder nach einem Video von ihm. Er macht es und dann sind es teilweise eben auch Dumps, die er dann von Kollegen innerhalb von Microsoft analysiert, weil da irgendwas passiert ist, wo er dann da rein ist. Was immer ein geiler Showcase ist einfach zu zeigen, wie er seine Tools selber einsetzt, wie einfach das manchmal ist. Einfach in Anführungszeichen ist schon der Hammer.
Ja, also ich habe es auch neulich mal eingesetzt. Wir haben eine programmatische Methode gesucht, wie man eine VPN-Verbindung aufbauen kann unter bestimmten Umständen, was nicht ganz so einfach ist. Und die Kollegen haben gesagt, naja, Windows kann es ja auch, wenn du dein System Tray gehst, in Control Panel gehst, dann, wenn du da dann auf Netzwerkverbindungen gehst und die VPN-Verbindung doppelklickst, dann funktioniert es ja auch. Aber es war nicht so richtig herauszufinden, wie das programmatisch geht. Und da bin ich auch über den Process Monitor, bin ich relativ schnell auf eine DLL gestoßen da, die da gerufen wird in dem Moment. Also man kann es schon ab und zu verwenden und brauchen.
Genau, also Process Monitor läuft auf meinem Surface Book immer mit, damit ich immer weiß, wann das Ding durchdreht. Meistens merkt man es ja aber dann auch potenziell zu sehen, welche App das ist. Also unerlässliche Tools tatsächlich
Hast du denn Task Manager durch Process Monitor ersetzt, oder?
Nee, das habe ich nicht, weil ich den Task Manager an sich ganz cool finde, wenn es um Network Monitoring geht, plus die, was, also Sysinternals zeigt halt, Procmon zeigt halt unten, Procmon, Proc Explorer, zeigt unten ja die Auslastung an. Das heißt, die ist dann manchmal auf 100%, aber das Problem ist eigentlich, dass mein Rechner gerade auf 1 GHz runtergeklockt hat. Das heißt, das ist eigentlich das Problem. Das heißt, er könnte viel schneller, das zeigt irgendwie, vielleicht kann man das irgendwo einstellen, aber in den schnellen Ansichten habe ich es nicht gefunden. Da ist der Task Manager noch immer mein Favorite.
Ja, gut, soviel zu den News, oder? Hast du noch was?
Nee, das war's.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Thema. Dein Thema lautet heute Access Review.
Access Reviews, genau. Generell im Bereich Lifecycle zu Teams, Groups und so weiter ist immer die Frage, wir erlauben Self-Service, das ganze Zeug schüttet da rein. Es verschwindet nicht wieder und wir haben dann immer noch die Sache quasi auch, wer ist denn da Zugriff, wer hat welche Rechte da drin, wer braucht denn das noch? Und wir versuchen ja dann immer quasi in unsere Tools oder in unsere Prozesse das mit einzubauen, das, was Microsoft out of the box macht. Und eine Sache, die out of the box mit einer entsprechenden Lizenz kommt, Azure AD P2, ist in der EMS E5 mit drin, Microsoft E5 mit drin. Das sind dann immer die höherwertigen SKUs und die AAD P2 ist ja die hochwertigste Security-SKU im Bereich AAD. Da ist das mit drin und wir haben Gott sei Dank genug Kunden, die auf sowas zurückgreifen können. Haben jetzt gerade einen Kunden, der tatsächlich sogar überlegt, extra deswegen und anderen Rahmenparametern auf sowas zu setzen. Vielleicht auch nicht flächendeckend, sondern nur für Leute, die sowas benötigen. Was ist Access Review? Access Review, da geht es darum quasi, dass ich Gruppen reviewen lassen kann, und zwar auf der Basis nicht von brauche ich die noch, das macht Group Expiration, sondern auf Basis muss ich noch Mitglied sein oder sind die Mitglieder korrekt? Und
Und wenn du sagst Gruppen, dann bedeutet das ja immer gleich auch Teams.
genau, und immer ist das der Ansatz, wenn ich Gruppe sage, dann ist es Teams. Es lässt sich sogar für Security Groups anwenden, in unserem Kontext, auch in dem, was wir jetzt soweit mal automatisiert haben. Ist es so, dass es hier tatsächlich um Groups geht. Das heißt, auch da unser Konstrukt ist ja quasi, wir machen Klassifizierung. Und das Schöne ist jetzt, dass ich quasi anhand der Klassifizierung dann potenziell auch was für den Access Review ableiten kann. Also bei einer Confidential Gruppe, die, wie der Name es schon sagt, wichtige Inhalte enthält, als eine, die mit Business klassifiziert wäre, ist es so, dass ich zum Beispiel alle Members reviewe. Ich als Owner, so kann ich das einstellen. Ich kann einen Access Review erzeugen, der sagt, bitte, liebe Owner, reviewed in einem Quarterly, Yearly, Monthly, Iteration, bitte die Member. Gibt dann so schöne Möglichkeiten, quasi auch die Activity mit aufzunehmen und den Leuten Vorschläge zu machen und sagen, hey, wenn die Person sich innerhalb dieser Gruppe bewegt hat, Aktivität erzeugt hat, frag mich nicht genau, wo die Aktivität herkommt, da bin ich noch am Research. Kann ich aber sagen, hey, wenn sie 30 Tage lang keine Aktivität hat, dann ist die Empfehlung, ihn nicht als nicht zu verlängern. Ich kann das einstellen, ich kann sagen, naja, 180 Tage reicht auch, oder muss es aggressiver machen. Und kann so demjenigen, den Ownern, natürlich relativ gute Vorschläge machen. Dann gibt es tatsächlich eine Mail. Man klickt da drauf und kommt da auf das entsprechende Access Panel und kann dann quasi den Review dieser Gruppe durchführen. Kriegt die Personeninformationen dann dargestellt. Das ist ja dann alles Azure AD B2B basierend. Genau. Und kann dann einfach entscheiden, ja, ich will einen Review durchführen, ich brauche den noch, ich remove den. Und das Schöne ist, dass, wenn ich sage, ich brauche den nicht mehr, dann verschwindet er auch aus der Gruppe. Also er wird direkt auch ausgetragen. Ist nicht so der Reminder, der dann trage ihn doch bitte in Teams oder so aus. Und das ist natürlich super komfortabel an der Stelle. Und die Gesamtkommunikation wird dir halt geschenkt. Microsoft kümmert sich um das Mailing, um die Reminder. Genau. Und
Genau, das wollte ich gerade auch nochmal sagen. Also es ist ja nicht so, dass derjenige dann irgendwo in die eigentliche Benutzeroberfläche gehen muss, der Owner, um den User rauszuwerfen, wozu er vielleicht gar keine Rechte hätte. Wenn man jetzt über Azure nachdenkt, auf jeden Fall. Sondern er kann das aus dieser Mail heraus machen, ne?
Genau.
Ja.
Und weiß nicht, ob da auch vielleicht irgendwann nochmal eine App-Unterstützung rauskommt, dass man quasi das nochmal irgendwie macht. An sowas muss ich dann immer an Flow denken, wenn es da um Approvals geht, weil das das zentrale Tool wäre für sowas. Aber wie gesagt, hier ist es wunderbar zu sehen. Und wie gesagt, also den Use Case löst es halt perfekt. Wir sind ganz, ganz happy darüber. Das größte Problem momentan ist, wir wollen es natürlich nicht von Hand machen. Also, da soll ja nicht irgendwie ein Ticket entstehen, bitte die Gruppe mit einem Access Review versehen. Davon abgesehen, das Ganze passiert im Azure Portal, also Portal Azure.com. Das ist grottenlangsam. Das ist sowas von grottenlangsam. Ich weiß ja auch warum, weil die API unten drunter anscheinend grottenlangsam ist, weil die gibt es. Das heißt, ich kann tatsächlich das Ganze eben automatisieren. Das brauchen wir dann wieder für unsere Lifecycle-Prozesse. Wir haben das jetzt für den ersten Kunden automatisiert. Das ist leider noch im Beta-Bereich vom Graph. Das heißt, viel Support kriegen wir da drauf nicht. Aber das Feature an sich ist meinem Verständnis nach Global Availability, also GA, ist mein Verständnis, so dass man es einsetzen kann und wir auch dafür Support bekommen. Die API ist eben noch nicht supported.
Und spielen da jetzt eigentlich externe spielen da, glaube ich, auch noch mal eine besondere Rolle, oder?
Externe spielen natürlich eine Rolle. Das ist genau das, wo ich in dem zweiten Use Case hinaus wollte. Bei einer Confidential Gruppe review ich halt alle. Wenn es eine Business Gruppe ist, dann muss ich den Review quasi, muss ich mir nicht so viel Arbeit machen, sondern ich review zum Beispiel einfach nur die externen, damit dem Owner einfach klar ist, hey, da sind Externe drinne. Ja. Wie auch immer die reingekommen sind, kann ja auch ein anderer Owner gewesen sein, um da eine Transparenz zu schaffen. Und das ist so schön, dass wir, wie gesagt, das jetzt soweit dann auch automatisiert haben. Und wie gesagt, da kommt eine ganz, ganz runde Geschichte bei raus.
Das heißt also, das Einzige, was noch fehlt, ist so dieses Single-Artifact-Sharing, von dem du immer sprichst. Ja, wenn ich jetzt
Genau.
also in OneDrive oder auch in SharePoint eine einzelne Datei oder einen einzelnen Folder geshared habe, das kriege ich nicht mit.
Genau, das ist Stand heute, haben wir nur ein bisschen Reporting in unserem Lifecycle, der quasi für eine SharePoint Site Collection reportet, welche externe hier generell verfügbar wären. Und erst danach, ja, kommt, ja, genau, also ich gehe nicht auf ein Einzellevel runter, bei großen Tenants ist es auch einfach utopisch zu glauben, da würde man durchkommen auf alles, wenn Microsoft da nicht eine dedizierte API für anbietet, und das ist noch nicht der Fall. Wir hoffen natürlich auf sowas. Aber potenziell könnten wir auch per unser Lifecycle natürlich das SharePoint-Sharing abschalten und uns nur noch auf Teams konzentrieren. Dann muss ich natürlich meine Arbeit mit Teams ein bisschen anpassen. Brauche ich halt mehr als ein Team für gewisse Szenarien. Aber das sind durchaus erstmal mal Dinge, die es so ganz attraktiv machen. Was uns jetzt quasi aufgefallen ist, um quasi da jetzt den Endpunkt zu setzen, die Geschwindigkeit ist nicht ohne, die gesamte Logik dahinter ist auch nicht so einfach zu durchsteigen, wenn man sich mal damit beschäftigt, wie es gibt Programme, Control Types, wie das anhängt. Ein Access Review ist eine, kann einmal stattfinden, kann eine Serie sein, das sich wiederholt und in der Serie läuft eins. Das ist in der API, fand ich, relativ schwer zugänglich. Ich glaube, ich habe es da mittlerweile durchstiegen. Aber das ist erstmal so eine Einstiegshürde. Da würde ich, also, wenn jemand sich damit beschäftigen will, erstmal sagen, schaut mal da rein, versucht das zu verstehen. Da gibt es auch einen guten Blogpost, den werde ich verlinken in den Shownotes, der das ein bisschen aufgreift. Das andere, was ich sagen will, ist, diese Geschwindigkeit, wie gesagt, wenn ich das per Tool gemacht habe, und wir haben jetzt da teilweise Kunden, die haben das auf 4000 Gruppen ausgerollt, das macht es wirklich sehr, sehr träge. Was jetzt aufgefallen ist zum Beispiel, und das ist eben der eigentliche Schlusspunkt, auf den ich hinaus will, wir wollten Quarterly Reviews machen. Das heißt, ich kriege durch mein Tool, da ist eine neue Gruppe, und da muss ich ja erstmal realisieren, okay, ich habe eine neue Gruppe, ich kann ja jetzt nicht sofort den Access Review loslaufen lassen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja? Sondern ich muss sagen, der Access Review, und da gibt es Möglichkeiten, da kannst du sagen, wann startet der. Bei einem Quarterly Review, jetzt kommt wieder ein bisschen Mathe, sind es 90 Tage. Das heißt, bei einer 30-Tage-Review-Periode muss ich nach 60 Tagen den Access Review starten, und danach kann das System ja rein theoretisch übernehmen. Ja, und würde mir das alles anbieten. Was uns jetzt aufgefallen ist und was auch meine Programmierung dann nochmal ein bisschen über den Haufen geworfen hat, sobald du den Access Review startest, sagst du zwar, der Owner soll das reviewen, aber das wird zum Zeitpunkt des Erstellens des Access Reviews, wird der Owner ausgelesen und eingetragen. Das heißt, die Ownership ist nicht reflektiert. Das heißt, wenn in einem halben Jahr andere Owner da sind, dann müssten die Reviews immer noch durch die alten durchgeführt werden. Das ist natürlich mehr als schlecht, gerade da die API sehr langsam ist. Ich kann jetzt auch mit meinem Tool jetzt nicht automatisch rangehen und quasi permanent das überprüfen. Das kann mal ein To-Do für die Zukunft werden. Heute haben wir jetzt einfach gesagt, okay, wir machen jetzt quasi einfach nur Single Reviews und ich time das. Also ich gucke, wann war der letzte Review. Ja, wenn die Gruppe kein Review hatte und das Erstellungsdatum ist quasi 60 Tage her, dann starte ich einen Single Review, der über 30 Tage läuft. Dann kriegt er die richtigen Owner. Ändert sich die Ownership in den 30 Tagen? Pech gehabt.
Okay.
Ich stand heute so. Ich hoffe, dass Microsoft da nochmal nachbessert. Sonst, wenn ich es programmatisch machen müsste, wäre das schon relativ haarig. Aber nichtsdestotrotz ist das Feature, gerade wenn ich ja quasi auch die Lizenz habe, absolut Bombe. Und auch hier bei Glücken kann ja, werde ich mal überlegen, ob wir nicht quasi für ein paar unserer Gruppen das machen. Weil einer der Modis, in dem du das laufen lassen kannst, du kannst dich selber reviewen. Also
Ja.
wir kriegen für unsere Kunden eine Info, Kundengruppen eine Info mit, hey, musst du hier noch drin sein? Ja, nein.
Okay. Ja,
Gut.
Marco, jetzt, wir können nicht nur gut rechnen, wir sind auch total super in Englisch. Das merkt man, wenn ich jetzt das zweite Thema ankündige. Da geht es um Vulnerability Management.
Hervorragend.
Es ging einigermaßen, ne? Also ein schweres Wort. Ja, die Woche gab es einige News rund um ATP. Ich war ja da letzte Woche in Israel gewesen, und da haben sie schon von der Produktgruppe von ATP her ein bisschen angekündigt, dass da jetzt diese Woche was kommen wird. Und es fängt schon mal damit an, dass sie den Namen von Windows Defender ATP umbenannt haben. Das Ganze heißt jetzt nicht mehr Windows Defender ATP, das heißt jetzt Microsoft Defender ATP.
Das hat mich völlig umgehauen, als ich das auf Twitter gesehen habe. Ich habe gedacht, was meinen die denn da als?
Ja.
Weil das war ja schon immer unser Problem, dass wir in der Vergangenheit auch immer von Defender geredet haben. Bis wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, wir müssen nicht nur über Defender reden, sondern wir haben Windows ATP Defender. Dann haben wir die ganze Zeit immer noch von ATP gesprochen und dann gab es plötzlich auch ein Office-ATP und dann mussten wir immer sagen Windows Defender ATP und jetzt ist alles weg.
Ja, und also durch die ganzen anderen ATPs und so weiter ist es jetzt doch eine recht komplexe Geschichte geworden mit der Benamung. Ich bin auch mal gespannt, was sie mit der URL machen, weil noch heißt sie Windows Security, Security Center.windows.com, glaube ich.
Müssen sie rein auf ihre Microsoft.com machen. Aber von meinem Verständnis, ich finde es jetzt nicht super konsequent, weil ich
Ja.
hätte jetzt erwartet, wenn du ja anguckst, wenn wir das im Lizenzbereich sehen, ist Microsoft 365 quasi das Übergeordnete über allem. Das ist ja nicht so. Das MATP ist ja jetzt nicht das Übergeordnete über alle ATPs, oder? Sondern das MATP
Nein.
ist quasi das Client-ATP,
Ganz
also
genau,
für
aber der
Mac,
Grund,
Unix und Windows.
jein, also genau, da kommen wir schon zum Grund, warum haben sie das überhaupt umbenannt? Weil sie haben auch, und das ist die zweite News in dem Umfeld, sie haben jetzt im Prinzip einen Client gebaut für macOS. Ja, das heißt, es gibt jetzt auch einen ATP-Client, sage ich jetzt mal vorläufig, für macOS und deswegen ist der Name Windows ATP eben nicht mehr oder Windows Defender ATP nicht mehr ganz zutreffend. Das sind so die Beweggründe eigentlich dahinter gewesen.
Aber ich habe Slides gesehen, da war auch ein Unix-Client drauf.
Das soll
Den gab es
kommen.
doch. Ach so, das ist auch nur ein
Das
Announcement, okay.
soll kommen, das soll kommen auch für Linux, auch einen weiteren Client. Aber es handelt sich hier sowohl bei Linux als auch für macOS momentan eigentlich nur in Anführungszeichen um AV, also um Antiviren-Clients. Es ist also nicht dieser fortgeschrittene Client, den wir da auf Windows
Okay.
sehen, wo wir also ein richtiges Behavioral Analysis haben, wo wir also nachschauen, wie verhält sich der User oder was passiert da gerade auf dem Client. Wenn man jetzt mal bei Windows schaut, welche Registry Keys werden geschrieben, was wird da ins Startmenü eingetragen, welche Webseiten werden besucht, welche Prozesse laufen im Hintergrund, gibt es eine Process Injection, das Memory wird untersucht. Und diese ganzen Dinge werden zusammengenommen in viele Telemetriedaten, werden hochgeladen in die Cloud und werden dann da aufgrund von Pattern untersucht. Also dieses
Aber
große
das ist ja
Ding haben wir
jetzt
nicht.
ein klassischer Microsoft-Schachzug wieder, weil also alles, was ich mir angeguckt habe, genau, du kommst von, jetzt heißt nicht mehr Windows ATP, sondern MATP, und dann zeigen sie genau, was du sagst, die AV-Dinger in dem normalen Portal, aber meine Denke war natürlich, nee, wir kriegen dasselbe. Also ich sehe von allen Prozessen und so ein Zeug was, aber das heißt, das habe ich mir eingeredet, weil ich das Windows-Produkt kannte. Für Mac ist es quasi ein Virenscanner, den man ja quasi nicht braucht, weil wir wissen alle, der Mac hat keine Viren.
Ja, also da gab es verschiedene Tweets schon auf Twitter, wo man gesehen hat, jetzt die CVE, also irgendeine Vulnerability. Ich wusste, ich werde heute noch Schwierigkeiten mit diesem Wort kriegen, die auf macOS eben bekannt ist, die kann jetzt eben in Zukunft auch erkannt werden, weil jetzt eben auch der ATP-Client für macOS da ist. Ja? Also natürlich gibt es da auch Exploits und Schwierigkeiten und die werden schon jetzt auch von dem Client abgefangen. Aber das sind halt dedizierte Signaturen, wie man das eben von einem Virenscanner kennen,
Okay.
die da erkannt werden können und jetzt kein Behavior. Ja.
Also kein Advanced Hunting für Macs.
Genau, da hat Microsoft immer noch so eine Partner Company. Dazu bekennen sie sich auch momentan. Das ist Ziften. Ziften hat im Prinzip diese Agents auf macOS und auch auf Linux, die dann mit Windows Defender ATP oder jetzt Microsoft Defender ATP zusammenarbeiten. Ja. Daneben haben sie das Produkt mal kurz erweitert, Microsoft Defender ATP. Sie haben jetzt eine, und jetzt kommt es wieder, Vulnerability Management haben sie mit eingebaut. Was bedeutet das? Naja, in der Vergangenheit haben sie sich ja immer nur anschauen können, jetzt ist gerade was passiert, ja, typisches Post-Breach-Szenario eigentlich. Jetzt ist gerade was passiert oder es passiert gerade etwas. Aufgrund von verschiedensten Verhaltensweisen. Und dann konnten sie das dann entsprechend wieder fixen, indem sie einen Antivirenscan losgetreten haben oder im schlimmsten Fall die Maschine isoliert haben oder sowas. Aber jetzt scannen sie die Maschinen, sie haben ja die ganzen Telemetriedaten sowieso, und vergleichen da Patch-Stände von Applikationen, weisen dich dann darauf hin, zum Beispiel, dass dein Adobe Reader nicht aktuell ist, dass ein Plugin in deinem Third-Party-Antiviren-Scanner vielleicht irgendwie schadhaft ist und es lieber ausschalten solltest, dass deine Applikation nicht richtig konfiguriert ist, weil dein Adobe Acrobat zum Beispiel JavaScript zulässt, was irgendwie nicht sicher ist. Also die gehen da voll in dieses Protect-Szenario auch mit rein, schauen also, wo könnten mögliche Schwachstellen entstehen. Du bekommst dann auch grafisch aufbereitet wieder so einen schönen Score, ja, wie man das schon vom Security-Score kennt. Das ist der Exposure-Score. Zeigen dir also grafisch an, wie angreifbar bist du sozusagen. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Du kannst diese ganzen Recommendations dann auch sofort gleich umsetzen mit Intune oder auch mit SCCM. Das heißt also, die wollen da Actions bauen. Wie das genau aussehen wird, muss man sich dann mal anschauen. Aber die wollen da Actions bauen, dass du dann zum Beispiel gleich den Adobe updaten kannst oder sowas mit einem Klick. Und dann wird es entsprechend in Intune gleich konfiguriert und du brauchst da gar nicht mehr viel machen.
Okay.
Also ich finde, das wird eine ziemlich runde Sache. Wir hatten
Ja,
neulich
aber
bei uns.
Adobe kommt doch von uns. Das liefern wir doch per Realm Join aus. Müssen wir sowas dann auch können?
Lass mich überlegen, was meinst du damit? Du meinst,
Naja, du
wenn
sagst, also
Realm
wenn der
Join.
Patch ausgeliefert wird, ist ja immer die Frage. Die Softwareverteilung macht ja, keine Ahnung, SCCM, Matrix 42, Realm Join.
Du meinst, dass im Prinzip diese automatisierte Action etwas entsprechend zu abzudaten in der Software, die
Genau,
müsste
du
im
hast ja gesagt,
Prinzip
du
auch.
suggerierst, ja, einmal
Ja.
hast du gesagt, das eine ist ein Setting, aber bei einer Vulnerability gehe ich davon aus, dass auch eine DLL betroffen ist, das heißt, du brauchst die nächste höhere Version. Und ich hätte
Also
jetzt
es
fast erwartet, dass auch sowas kommt.
genau, also es können verschiedene Sachen sein. Es können Konfigurationsänderungen
Ah,
sein,
okay.
die ich jetzt eben über Intune auch triggern kann, über ein CSP oder sowas. Aber es könnte auch, wie du schon sagst, es könnte natürlich auch ein Update von der Software sein.
Okay, ja,
Und wenn wir
gut.
dann davon ausgehen, dass die Software eben nicht von Intune ausgeliefert wird, sondern von Realm Join, dann braucht man einen Connector von ATP zu Realm Join. Ja, das ist
Genau,
richtig.
ja, ist, weil du jetzt gerade sagst, dass dann wird die Software aktualisiert, aber eine Aktualisierung kann natürlich auch ein Visual Key sein oder ein Setting, um JavaScript auszuführen.
Genau.
Da, deswegen kam ich jetzt darauf, weil Aktualisierung war für mich, Binaries werden aktualisiert und da ist eigentlich ja irgendeine Softwareverteilung involviert.
Ja.
Und ja, irgendwann soll das alles Intune machen, das fängt ja damit auch an und hat ja auch gute Werte, also gute Tendenzen. Aber auch bei uns ist es Stand heute so, dass es noch anders aussieht. Okay.
Genau. Nee, aber insgesamt echt ein rundes Bild. Auf Twitter hat, glaube ich, der Sven kommentiert, jetzt ist es eine Suite. Also jetzt ist es rund geworden. Ja. Jetzt sind wir nicht nur im Post-Breach-Szenario oder im jetzt passiert gerade was Szenario. Oder im Remediation-Szenario. Jetzt sind wir auch im Protect, im Vorfeld, vor dem Breach. Jetzt schaut er sich eben auch die Schwachstellen im Vorfeld an und versucht die zu fixen, dass sie nachher nicht mehr auftreten können und dann entsprechend auch nicht mehr gefixt werden müssen. So viel dazu. Da wird noch mehr kommen. Das Ganze, was ich gerade beschrieben habe, diese neuen Features kommen wohl jetzt innerhalb der nächsten Wochen auf die Tenants, die Preview eingestellt haben. Ja, ich bin gespannt, wenn es kommt und dann berichten wir nochmal ausführlicher darüber, würde ich vorschlagen.
Wunderbar, bin ich gespannt. Genau, dann sind wir, glaube ich, für heute am Ende. Wir haben unsere Subscriber-Zahlen gesehen und hatten einen riesen Ausschlag, da der Jan ja ein bisschen Werbung gemacht hat. Also denke, auch da, wenn ihr quasi sagt, der Podcast taugt, macht doch bitte selber nochmal Werbung und empfehlt uns weiter. Oder wenn ihr Quellen habt, wo ihr sagt, wo wir posten sollten, wo die wir bisher nicht haben, sagt uns da doch nochmal Bescheid. Genau, und zusätzlich haben wir quasi noch eine Abkündigung zu announcen. Wir hatten es, glaube ich, schon mal angedeutet, glaube ich, wir werden auf YouTube, haben wir auch die letzten Posts schon nicht mehr gebracht, nicht mehr erscheinen. Das ist einfach vom Workflow zu viel und das Podcast-Format eignet sich dann dafür dann doch nicht. Das heißt, falls ihr Leute kennt, die uns nur auf YouTube hören, wir machen da nochmal eine Info, aber am besten auf Podcast-Plattform wechseln.
Genau. Ja, super. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche und
Alles klar.
ein schönes Wochenende. Macht's
Bis
gut.
dann. Ciao.
Ciao, ciao.